Liebe Schwestern, wir dürfen Ostern feiern. Auferstehung Jesu. Und vielleicht fragt sich mancher, ja, was ist das eigentlich mit Ostern für uns heute? Die alten Geschichten vom Grab, von den Frauen, von der Begegnung mit Jesus, die haben wir gehört. Die Ausblicke auf das Kommende, die Auferstehung zum ewigen Leben, die Neuschöpfung, auch davon ist immer wieder mal die Rede in dem Zusammenhang. Aber die Zeit dazwischen, unser Hier und Heute, was hat das eigentlich mit Ostern zu tun? Das ist vielleicht so die eine Frage, die sich mancher stellt. Und das Zweite, ist Ostern eigentlich mehr als so eine ganz persönliche, fast schon private Sache zwischen Gott, Jesus auf der einen Seite und mir, der ich es glaube, auf der anderen Seite? Und darum möchte ich heute mal von der universellen und von der objektiven Dimension dessen reden, was Ostern ist. Und ich will uns dazu einen Bibeltext lesen aus dem Kolosserbrief. Kolosserbrief Kapitel 2. Und da schreibt Paulus, mit ihm, also mit Christus, seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünde. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt, und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Was ist das eigentlich, was es mit Ostern auf sich hat? Für unser Hier und Heute, unser Leben jetzt. Und an der Stelle sagt Paulus, es ist das, was unsere Gegenwart, was unser Leben heute prägt. Wir sind durch die Auferstehung Jesu zum Leben erweckt. Wir sind durch die Auferstehung Jesu von Schuld entlastet. Wir sind durch die Auferstehung Jesu zu Gott befreit. Und das nicht erst irgendwann, sondern das ist die Realität, in der wir leben. Wir sind zum Leben erweckt. Das neue Leben aus dem Glauben, aus der Auferstehung, das ist nicht nur eine Hoffnung, die in uns ist. Das ist nicht nur ein Gefühl, eine Anschauung, sondern das ist eine Realität. Ihr seid mit ihm begraben worden durch die Taufe. Paulus sucht am Anfang einen Punkt, an dem man es festmachen kann, es geht nicht um ein subjektives Gefühl. Es geht nicht um das, was der eine für möglich oder für wahr und der andere halt nicht für möglich hält. Sondern es geht um das, was tatsächlich Fakt ist. Und an der Stelle kommt Paulus auf die Taufe. Jedes Ereignis, das am Anfang des Glaubenslebens, des Christseins von einem jeden stand. Die Zeit des Paulus, Zeit der Missionsgemeinden, das hieß, getauft wurde, wer zu Christus fand, wer zum Glauben kam. Ich weiß, die Situation heute ist manches Mal ein bisschen anders, dass da viele getauft sind, die davon gar nichts mehr wissen, weil sie zu klein waren. dass da manche getauft sind, die damit heute nichts anfangen können. Und dass dann manchmal die Frage kommt, na, wie ist das eigentlich? Nutzt das wirklich was? In dem Zusammenhang lohnt es sich nochmal genau hinzugucken. Paulus sagt, ihr seid mit ihm begraben worden durch die Taufe. Er nimmt den damaligen Taufritus, so wie er praktiziert wurde, teilweise heute noch praktiziert wird, ganz wirklich. Durch die Taufe mit Christus begraben. Taufe durch Untertauchen, der Mensch war weg. Der alte Mensch dahin. Und der aus dem Wasser herauskommt, in den Augen Gottes der Neue. Der auferstanden ist, das neue Leben. Auferweckt, auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Die Taufe allein macht es nicht. Ohne Glaube bleibt das Ganze am Ende ohne die Wirkung, die es haben soll. Eine Taufe, um dazu zu gehören, eine Taufe aus gruppendynamischer Überlegung heraus, das gab es offenkundig schon zu seiner Zeit, und da macht Paulus deutlich, darum geht es nicht. Es geht darum, wer sind wir jetzt und hier und heute, die wir im Glauben an die Auferstehung Jesu uns zusammenfinden. Wir sind die, die selber zum neuen Leben auferstanden sind. Nicht nur wir denken anders von uns, sondern Gott sieht uns anders. In den Augen Gottes sind wir schon die Neuen. Jesus ist auferstanden und damit sind die, die zu ihm gehören, auch andere. Paulus macht zwar an einer Stelle richtig handgreiflich. Im Philipperbrief, da schreibt er einmal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Und das schreibt er im Blick auf die sehr wechselnden Lebensumstände, in denen er sich schon bewegt hat, bewähren musste, ich vermag alles. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Fülle haben und Mangel. Ich kann angesehen sein oder verfolgt werden. Das alles ist mir möglich durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das neue Leben, das ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Das neue Leben ist nicht abhängig davon, wie gesegnet oder wie wenig gesegnet ich mich fühle. Das neue Leben ist schlicht und ergreifend das, was aus der Tatsache der Auferstehung Jesu folgt. Ist Jesus auferstanden? Ist er der, der das neue, unvergängliche Leben lebt? Dann sind wir es auch schon. Auch wenn wir von dem Alten noch meinen, viel zu sehr oder ausschließlich geprägt zu sein. Es ist eben mehr als nur eine Hoffnung auf irgendwann kommende Veränderung. Es ist das, was jetzt schon geschehen ist. Zum Leben erweckt, das heißt auch, das, was ich als das Leben ansehe. Das, was ich als wichtig, als wertvoll anschauen darf, ist was anderes, als das für jemanden ist, der nicht glaubt, der von der Auferstehung nichts weiß, der eben nicht damit rechnet, dass die Auferstehung Jesu die neue Realität ist. Ich weiß nicht, wem der Name Jordan Peterson was sagt. Wohnt in Nordamerika. Jetzt fragt mich bitte nicht, ob er Kanadier ist oder US-Amerikaner. Philosoph, inzwischen im Ruhestand. Und für manche ist das so ein rotes Tuch wegen seiner Ansichten und wegen seiner Meinungen und Äußerungen für manche so der größte lebende Weisheitslehrer, den es gibt. Er hat vor kurzem wieder mal so ein kleines Büchlein rausgebracht, wo er die Quintessenz seines Nachdenkens zusammengefasst hat. Und die Quintessenz seines Nachdenkens über den Menschen, über das Leben heißt: Das menschliche Leben ist größtenteils Leiden. Und dieses Leiden erträglicher zu machen, dazu meint er, sind seine Überlegungen vielleicht ganz hilfreich. Wenn man es auf den Punkt bringen will, finde dich ab mit dem, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Und da hinein musst du dich fühlen. Ja, das kann an mancher Stelle entlasten wirken. Das bewahrt vor einem Kampf gegen Windmühlenflüge, an dem man sich nur verausgabt, ohne was zu bewirken. Das bewahrt vor Ansprüchen, die man meint, stellen zu können an das Leben, die aber niemand erfüllen möchte, sich niemand zu eigen macht als das, was er leisten müsste, was am Ende nur Enttäuschung produziert. Finde dich in das rein, was ist, wie es ist. Ja, das ist für manche eher deprimierend. Denn man will doch mehr. Mehr als das, was vor Augen ist. Kennt ihr den Unterschied zwischen jungen Leuten und alten Leuten oder älteren Leuten? Junge Leute, wenn du fragst, und wie geht's weiter, die zählen auf, was sie alles noch erreichen wollen. Wie viel sie noch vorhaben. Der sagt, na, ich habe noch so und so lange durchzuhalten. Der gehört zu den Älteren. Also, wer sagt, ich will in meiner Karriere noch 2 Stufen höher und will noch folgende Projekte alles schaffen, das ist ein junger Mann. Oder eine junge Frau. Der sagt, naja, 10 Jahre muss ich noch. Gehört zu den Alten. Der ist nämlich beim Bandmaßschneiden. Jetzt lachen, gehören zu denen, die gedient haben. Beim Bandmaß geschnitten
haben. Ja, ja.
Was ist das Leben? Das, was so Stück für Stück abzusteigen ist. Und es ist mehr. Von der Auferstehung Jesu her heißt das, wir haben alle Zukunft, die man sich vorstellen kann. Und die ist jetzt schon angekommen. Zum Leben erweckt. Und es kann sein, dass dann jemand sagt, naja, 70, 75, 80 und ich habe eine riesen Zukunft vor mir. Also nicht, was kommt denn da noch, das kann nicht viel sein, sondern was kommt da noch, was hat Gott mit mir alles noch vor? Zum Leben erhält. Das Zweite, was folgt aus der Auferstehung Jesu für uns heute, von Schuld entlastet. Und wieder geht es Paulus darum zu sagen, hier geht es nicht um Schuldgefühl. Hier geht es nicht um ein schlechtes Gewissen oder um ein nicht so schlechtes Gewissen. Das kann man ja zur Not ein bisschen trainieren oder auch ein Stückchen abstumpfen. Es geht ums Objektive. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Unsere Schuld, unsere Sünde. Es gehört zu dem, was am Kreuz mit erledigt ist. Was mit Jesus mitgestorben ist. Wobei, abgetan, es muss uns nicht mehr belasten. Es ist so verschwunden, so geteilt es gestern wie der Leichnam Jesu. zu den gestern gehört. Wo sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der ist nicht hier. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Als sie ins Grab hineinschauen, da ist nur noch ja, eine Art leere Hülle, die zusammengerollten Binden und Tücher. Aber nicht Jesus. Und der Schuldbrief, die Sünde, das, was mit ihm ans Kreuz gekommen ist, ist genauso Teil des Gestern. Ich habe mich vor kurzem mit einer Frau unterhalten, die hat geerbt. Der Vater ist verstorben, hat ihr ein Häuschen hinterlassen. Und als er so dabei war, das Erbe anzutreten und zu sichten, war ein Schreckmoment bei ihr. Einer, der immer noch im Schwange ist, der noch nicht ausgestanden ist, da hat sie nämlich festgestellt, dass beim Gaszähler, der zu sehende Zähler stand und so die letzten Zählerstandsmeldungen nicht zusammenpassen. Was immer da schiefgegangen ist. Er hat gesagt, nach jetzigen Preisen, wenn ich das komplett nachzahlen müsste, das könnte fünfstellig werden. Ja, wie immer sie das löst, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, am sichersten wäre es, der Zähler fällt auseinander. Aber es ist nicht so wirklich zu erwarten. Der Schuldbrief, die Unterlagen sind vollständig. Aber den zu tilgen, dass aufgrund einer Entscheidung klar wird, hier ist was schiefgegangen und sie setzt ein als neue Besitzerin mit dem aktuellen Stand, das ist ihre stille Hoffnung. Der Schuldbrief getilgt, an das Kreuz geheftet. Der Kreditvertrag gelöscht, nicht mehr auffindbar. Die Zahlungsverpflichtung nicht mehr zu finden. Paulus gebraucht das Bild von Geld, von wirklichen materiellen Schulden. Und wir wissen alle, hier geht es noch um viel mehr. Hier geht es auch um die Schuld, die viel schwerer liegt. Vielleicht haben es manche die letzten Tage mitbekommen. Da war in Thüringen ein schwerer Verkehrsunfall. 7 Tote. 2 Schwerverletzte. Die beiden Schwerverletzten saßen in dem Auto, von dem es heißt, das war das Unfallverursachende. Beide alkoholisiert, beide kein Führerschein. Die Frage ist noch ungeklärt, wer von beiden war Fahrer, wer saß daneben? Wem wird juristisch die Schuld zugerechnet? Wie bekommt man so eine Schuld aus seinem Leben? Wie soll man an der Stelle wieder zur Ruhe kommen? Und auch da gilt die Anklageschrift, wenn sie nicht irgendwann kommt, sie kann dort mit am Kreuz angeheftet zurückgelassen werden. Aus der Auferstehung leben, das heißt auch dort, wo solche Schuld ist. Die Auferstehung Jesu überwindet selbst das. In der Auferstehung Jesu liegt die Hoffnung, dass selbst dort, wo nach menschlichen Maßstäben etwas nicht rückgängig zu machendes geschehen ist, für Gott das letzte Wort nicht gesprochen ist. Auch die, die dort ihr Leben verloren haben, nicht einfach sinnlos dahin sind. Von Schuld entlastet, neu Hoffnung fassen dürfen, neu nach vorn schauen dürfen und das hier und heute in dem Wissen, dass was Ostern geschehen ist, es ist größer als alles, was Menschen anrichten und zerstören. Und ein drittes. Da heißt es hier, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Ich weiß, manche sagen, das ist jetzt wieder so diese typische spätantike Sprache und Vorstellungswelt. Mächte und Gewalten, die so zwischen Himmel und Erde schweben, die zwischen Gott und die Menschen sich schieben und unheilvoll wirken. Es sind im Grunde die Ausdrucksformen für eine Wirklichkeit, die wir bis heute kennen, die wir nur anders beschreiben. Wir reden nicht von Mächten und Gewalten, sondern wir stecken drin in Sachzwängen und Notwendigkeiten. Wir haben es mit festgefügten Strukturen zu tun, aus denen wir nicht ausbrechen können. Machtverhältnisse, die so sind, wie sie sind und nicht zum Guten. Auch das sind Ausdrucksformen für das, was wir oft genug erleben. Nämlich diesen Eindruck von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Undurchschaubarkeit. Mancher fragt sich, nicht nur in der Zeit jetzt, sondern schon länger, wer regiert eigentlich in dieser Welt? Wer regiert uns, unser Leben? Regieren sie in Berlin? Oder regieren sie in Brüssel? Oder werden die eigentlichen Entscheidungen immer mal in Davos beim großen WEF-Treffen gefällt? Oder sind das noch ganz andere, von denen man nichts weiß und nichts mitbekommt? Wer entscheidet eigentlich? Und nach welchen Maßstäben? Vor knapp 100 Jahren, Anfang der 30er Jahre, als in Europa sich die Diktatoren festgesetzt hatten, als für hellsichtige Leute klar war, das geht auf keine gute Entwicklung raus. Da hat Karl Barth an seinen Freund in einem Brief geschrieben, und denkt immer dran, es wird regiert. Nicht in Berlin und nicht in Rom, sondern im Himmel. Es wird regiert. Nicht die, die sich für den Führer, den Duce halten, sind die, die das letzte Wort haben, sondern Gott. Oder hier genauer gesagt Christus. Die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie zur Schau gestellt, als am Ostermorgen das Grab offen stand, da war die letzte, die höchste Macht, die wir in dieser Welt sonst kennen, gedemütigt. Die Macht des Todes. Jedes Regime, das durch Angst und Schrecken regiert, jede Herrschaftsform regiert letztlich, indem sie diese Macht für sich in Dienst nimmt. Leben lassen oder sterben lassen. Das war die Macht des Pilatus. Das war die Macht des Hohen Rates. Das ist die Macht aller Diktatoren, aller Regenten bis heute. Als die Jünger Jesu einmal in die Diskussion geraten, wer ist denn nun der Größte unter uns, da sagt Jesus, ihr wisst, dass die Herrschenden ihre Völker niederhalten und unterdrücken. So soll es bei euch nicht sein. Die Herrschaft, die Jesus antritt, heißt, er zerbricht diese lebensfeindlichen Mächte. Das letzte Wort hat auf einmal nicht mehr der Tod, sondern das letzte Wort hat Christus, der es überwunden hat. Auf wen gilt es zu achten? Auf wen gilt es zu hören? Auf die, vor denen wir zittern, weil sie uns die Freiheit, den Wohlstand, die Selbstbestimmung rauben können oder vielleicht auch versuchen, vor denen, die mit Krieg und Zerstörung drohen, auf wen gilt es zu achten? Auf den, der dieses Druckmittel, dieses Druckpotenzial, den Verlust des Lebens durchbrochen hat, befreit zu Gott. Die Mächte und Gewalten, wie immer wir sie nennen, wie immer man sie sich vorstellt, das sind das, wo wir merken, ja, kommt was an mich ran, das will mich in Beschlag nehmen. Das will über mich herrschen. Und dann sagen zu können, Christus ist der Auferstandene, er hat gesiegt. Wenn einer tatsächlich einen Herrschaftsanspruch hat, wenn ich einem Gehorsam und Treue versprechen will, dann nie. Was bedeutet Ostern? Christus ist auferstanden und wir mit ihm. Das neue Leben aus der Auferstehung, keine Hoffnung auf eine irgendwann anbrechende Zeit, sondern das, was wir jetzt schon leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Dieses alte Kirchenlied hat diese Botschaft in sich. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und dann werden die möglichen Schrecken aufgezählt, die überwunden sind. Lassen wir uns nicht von der Angst, lassen wir uns nicht von den Sorgen, sondern lassen wir uns davon leiten, Jesus, der Sieger, er lebt in mir, für mich, wir mit ihm. Amen.
Amen.